Ein bisschen ist ja diese, ein wenig ist ja diese Tagung auch eine Feier. Man könnte sagen, es wird Geburtstag gefeiert. Und ich denke, es ist kein Überziehen der metaphorischen Privilegien, wenn ich diese Idee eines Geburtstages auf das Buch von Erich Fromm übertrage. Es gibt nämlich wirklich Bücher, denen merkt man an, dass ihnen eine längere Schwangerschaft vorausgegangen ist. Und die sind dann in kürzeren oder längeren Wehen zur Welt gebracht worden. Und ich denke, diesen Vergleich für dieses Buch zu verwenden, ist ganz passend. Man kann das sogar noch ein bisschen ausziehen. Man kann sagen, naja, und dann in einem solchen Erfolgsfall, wie es ja dieses Buch von Erich Fromm ist, macht sich dann dieses geistige Kind auch gewissermaßen selbstständig und geht in die weite Welt hinaus. Und dort findet es dann Freunde und Gegner und teilweise auch Leser, die sie in dieses Kind verlieben, sodass es ihnen wert und teuer ist und sie es in Ehren halten. Und manchen hat dann ein solches Buch, das kann man bei diesem Buch auf jeden Fall sagen, und manchen hat dann ein solches Buch seinerseits wieder inspiriert und auf eigene Gedanken gebracht, sodass man sagen kann, ein solches Werk fängt dann an seinerseits weitere Gedanken zu zeugen. Und so geht's, lebt dann fort in anderen. So, jetzt hoffe ich mit diesem Eingangsbild, das ich sehr absichtsvoll, nicht nur dem Umstand gewidmet, sondern sehr absichtsvoll vorangestellt habe, eine Vorbemerkung vorbereitet zu haben. Eine Vorbemerkung, die im besonderen Fall unumgänglich ist, um sofort Missverständnisse, die andernfalls entstehen könnten bei dem, was ich sage, auszuräumen oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Was ich nämlich mit diesem Eröffnungsbild hoffentlich deutlich genug gemacht habe, ist mein grundsätzliches Verhältnis zu diesem Erfolgsbuch Fromms, zu diesem Weltbestseller, von dem die Veranstalter dieser Jahrestagung in der Ankündigung behaupten, es habe sich zum meistverkauften Sachbuch aller Zeiten entwickelt. Ich habe mich gefragt, ob es im Rahmen dieses Rankings eigentlich in guter Gesellschaft ist. Abgesehen davon, dass ich immer gemeint hatte, ein anderes, sehr populäres Buch sei eigentlich noch, laufe ihm den Rang ab. Das ist nämlich Dale Carnegie. Wenn ich recht weiß, ist diese Sorge, die ich nicht lebe, im Zusammenhang mit How to Win Friends, Influence People, das soll 55 Millionen Mal in der Welt verkauft worden sein. Aber ich glaube, das macht nicht die Qualität von Erich Fromm aus, dass es so viel verkauft worden ist. Und übrigens, ich habe auch irgendetwas, ich muss es gestehen, gegen dieses verwandte oder den verwandten Begriff des Sachbuches. Irgendwie misshakt mir das. Damit drücke ich jetzt zunächst mal meine Liebe zu diesem Buch aus. Da gefällt mir eher, um zu beschreiben, welchen Tonfall dieses Buch hat, würde ich eher sagen, ich denke an eine schöne, subtile Bezeichnung Wielands, wonach Bücher eigentlich längere Briefe an ferne Freunde sind. Ich glaube, das trifft es etwas besser. Gut, ich bin aber schon froh, dass Sie nicht geschrieben haben, Ratgeber. Das wäre dann... Kurz und gut. Ich meine, wie ich denke, mit dieser unumgänglichen Vorbemerkung, die ich hiermit schicke, dass ein Missverständnis vorgebeugt ist. Und das könnte lauten, was ich ausräumen will, ist, dass ich erst einmal sage, ich liebe und ich schätze Fromms Buch, schlicht gesagt, ich mag es. Und ich merke das darin, dass ich es nach vielen Jahren, ich habe nachgeguckt, ich habe es zum ersten Mal 78 gelesen, dass ich es nach vielen Jahren mit Freude und Zustimmung nochmal gelesen habe. Um ein Zitat eines von mir sehr geschätzten Sonderautors, jemand, der darauf Wert legt, ein standhafter Reaktionär zu sein, das ist immer ein Zeichen von hoher Intelligenz, nämlich von Nicolás Gómez Dávila. Der hat mal gesagt, es gibt Bücher, die mit den Jahren schäbig werden. Dieses Buch gehört nicht dazu. Es ist nicht schäbig geworden. So, warum war diese Vorbemerkung unumgänglich? Weil ich meinen Respekt diesen immer klugen und oft weisen Buch gegenüber zum Ausdruck bringen möchte, indem ich zum Teil kritische Erwägungen an die Gedanken Fromms anschließe. Das hat, da lege ich Wert drauf, nichts mit mäkelnder Kritik zu tun und es soll eigentlich auch nicht Einwände in einem üblichen Sinne sein, sondern ich möchte vielmehr zeigen, in welcher Weise die Anregungen, die Fromm vor 60 Jahren gab, noch heute zu eigenen Gedanken anregen, sie womöglich sogar aufregen. Bevor ich nun aber beginne, will ich rasch noch sagen, was ich vorhabe. Zuerst also diese eben schon genannte kritische Würdigung zweier Hauptaspekte, die ich in diesem Buch sehe. Ja, man könnte sagen, auf denen vielleicht sogar das wie auf einem Fundament das, was er denkt, ruht. Danach, wie zur Erholung, einige Beobachtungen an seinem Buch, die uns die erhebliche Zeitspanne von 60 Jahren, die seither vergangen ist, bewusst machen. Mit anderen Worten, die Beobachtung einiger für Fromm und seine damaligen Leser noch selbstverständlichen oder leicht fasslichen oder unanstößigen Einschätzungen, die dem normalen, heute modern durchkodierten, also auf Linie gebrachten Menschen, so Zeitgenossen, einige Schwierigkeiten bereiten, wobei ich dann die Frage nur rhetorisch offen lasse, ob das gegen den Zeitgenossen oder gegen den Erich Fromm spricht. Naja. Und drittens habe ich dann vor, mich zu fragen, und Sie vielleicht mit, was eigentlich passiert, wenn wir Fromms Buch einmal ein heute vergleichbar populäres Buch zum selben Thema zur Seite stellen. Das ist dieses hier. Also sofern Sie Ihre Lesepflichten regelmäßig erfüllen, kennen Sie es ja vielleicht schon, Michael Nast, Generation beziehungsunfähig, ein Buch, was übrigens schon deswegen naheliegend ist zu zitieren, weil er vom Anfang bis zum Ende an vielen Stellen so Wendung hat wie, ja, das hat schon Fromm gewusst, das hat schon Fromm gesehen und in der Tat, es gibt da große Nähen, wenn auch ein ganz anderer, schnodderiger Berliner Ton und Sprecher seiner Generation, das heißt nicht ganz, er ist 40, aber er redet wie die 30-Jährigen und also schon nachgeborene Generation. So, und ganz zum Schluss will ich fragen, was sich eigentlich seither geändert hat und das will ich versuchen in einer abschließenden, wie man das gerne heute nennt, starken These diskussionsförderlich zu machen. So, nun wie angekündigt zunächst einige Gedanken, die sich von Fromm zwar einerseits inspirieren ließen, aber andererseits doch auch, wenn man so will, vielleicht, wie soll ich sagen, abstoßen. Nicht, dass die Thesen Fromms abstoßend sind, sondern ich versuche mich davon abzustoßen. Und was liegt nun näher, als zunächst mit jeder These zu beginnen, die das gesamte Buch Fromms ja eigentlich trägt. Man könnte sagen, wie er in seiner, im Titel bereits untergebracht hatte. Ich bin so ein Bild von Adorno, würde ich sagen, das ist eigentlich die These, die Fromm mit diesem Buch in die Waagschalen geworfen hat. Und diese These lautet ja, das Lieben sei eine Kunst. Und was er damit meint, wissen Sie natürlich, ich zitiere es nochmal, er sagt, das ist etwas, das Wissen und Bemühung erforderlich macht oder voraussetzt. Man könnte auch sagen, zu lieben will gelernt sein. Um aber das, was dazugehört, zu lernen, müsste man vorgehen, jetzt zitiere ich ihn, ich habe schon gerade gehört, das ist natürlich eine echte Blamage, das ist schon ein Geständnis, ich hätte die falsche Übersetzung. Ja, ich bin eine gewisse Treue zu erst erworbenen Büchern und ich habe noch die Ausgabe von 78 und die soll schlecht übersetzt sein. Also, wenn das, was ich jetzt zitiere, ganz unter aller Kanone ist, bitte ich, hier sind ja lauter Kenner wahrscheinlich davon, sofort einen Schrei des Entsetzens aus. Also, ich muss jetzt diese alte Übersetzung hier noch verwenden. Also er sagt, da müsse man bei vorgehen, als wolle man irgendeine andere Kunst, zum Beispiel Musik, Malerei, Tischlerei oder die Kunst der Medizin erlernen. Das ist eine Hauptthese. Ich gestehe, ich täte mich schwer damit, meine Hochschätzung des Liebens, man könnte auch sagen, meine Wertschätzung des Liebens mit dem Begriff Kunst auszudrücken. Und zwar könnte man sagen, na ja, er will ja zeigen, dass das, um ein anderes Wort zu gebrauchen, dass das eigentlich etwas wie Arbeit ist. Ja? Man muss sich das erarbeiten, in dem Sinne erwerben. Nun kann man sagen, ja, passt doch gut, denn in der Kunstszene, Sie wissen das ja, in der Kunstszene wird ja immer nur gearbeitet. Haben Sie schon mitgekriegt, so die Künstlerin, die da irgendwo vielleicht, ich so eine Erinnerung aus dem letzten Besuch einer Vernissage, da steht dann irgend so ein eigentlich nicht mehr besitzbarer, also nicht mehr zum Sitzen geeigneter Reststuhl, so kaputt im Flechtwerk, und dann ist das eine Arbeit. Kennen Sie, ne? Also Künstler haben immer eine Arbeit. Woran arbeitest du denn gerade? Könnte man sagen, insofern passt es. Nur denke ich, ja, aber dieser Begriff von Arbeit, der so in der Kunst gegenwärtig, wir werden das sehen, das war mal anders, gegenwärtig fast inflationär ist, verlangt schon einigen Humor und einige Nachsichtigkeit bei denen, die sich an diesem Sprachgebrauch nicht stoßen, sagen, gut, die Künstler, die machen das so. In der Kunstbranche, jetzt will ich es ernster machen, herrscht mit diesem Begriff von Arbeit eigentlich ein Gesetz, das viel eher an die Regeln im libidinösen Anbahnungsverkehr, also an Erfordernisse erinnert, die im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Abschluss kurzfristiger Libido-Verträge gelten. Also man könnte sagen, zum zeitweiligen wechselseitigen Dienstbrauch der Geschlechtswerkzeuge anderer, leichte Variation von Kant, zum Beispiel Aufmerksamkeit zu finden, interessant zu sein, originell. Das ist es, was heute, man könnte sagen, die Währung in der Kunstszene ist. Und das gehört altmodisch ausgedrückt allesamt zu den Künsten der Verführung. Die macht sozusagen den Don Juan. Aber genau daran war Fromm nicht interessiert. Auch der von ihm gleich mehrfach vorgetragene Vergleich, der für die These, dass Lieben sei recht verstanden eine Kunst werben sollte, nämlich der Vergleich mit Handwerkern oder die intelligentere Version des Handwerkers, also Medizin, auch die scheint mir grundfalsch. Grundfalsch. Da hätte Freud besser nachdenken müssen, muss ich mal sagen. Warum? Weil niemand, der kein Tischler ist, deswegen ein defizienter Modus Mensch ist. Weil man nicht, wenn Sie nicht Mediziner sind, sind Sie deswegen nicht irgendwie ein schlechterer Mensch. Wenn Sie aber ein liebloser Mensch sind, dann allerdings, dann fehlt Ihnen etwas, was Ihnen notwendigerweise nicht fehlen dürfte. Darum ist der Vergleich mit einem Beruf völlig falsch. Man könnte sagen, im Lieben geht es um etwas Ernsteres, und zwar sehr viel Ernsteres, als mit diesem Vergleich fast verstolpert wird. Sie merken schon, das ist eigentlich gar keine Kritik an Fromm, sondern ich will es nur weiterdenken und will sozusagen auf seine Gedanken natürlich auch hinauslaufen. Hier nochmals eine Erinnerung an Kunst. Einst, das muss man richtig betonen, so wie ehedem, wissen Sie, dieses fast ausgestorbene, wunderschöne Wort, einst, gehörte auch die Kunst in ein Trio hinein, das zusammen gedacht wurde, nämlich des Wahren, des Guten und des Schönen. Als dies noch galt, man könnte sagen, unter der heute aber nicht mehr gültigen Voraussetzung ließe sich die Anlehnung des Liebens an den Begriff Kunst rechtfertigen. Dann hieße das, oder hieß einmal, ein wahrer Mensch, der den Anspruch darauf geltend machen darf, in einem vorzüglichen, vorbildlichen Sinne Mensch zu sein, sei ein liebevoller Mensch. Also Sie merken, der Begriff des wahren Menschen impliziert gewissermaßen, dass es kein liebloser Laffe ist, sondern ein liebevoller Mensch ist. Das passt. Man könnte auch sagen, ein guter Mensch, ja, genauso, wird niemals lieblos oder kalten Herzens etwa reagieren. Oder, jetzt drittens, schön ist es, kann man sagen, konnte man sagen, schön ist es zu lieben, also andere zum Beispiel zu fördern und zu stärken, wo sie der Unterstützung bedürfen oder schwach sind. Aber unter den heute veränderten Bedingungen, unter denen wir Kunst sehen oder Kunst sich selber ankündigt, fällt das eigentlich weg. Also eher sollten wir heute von der Könnerschaft reden. die sich erworben haben, müsse wer in vorbildlicher Weise zu lieben fähig sein. Denn mit diesem Begriff dürfte es am ehesten übersetzt sein, was Fromm meint, wenn er erklärt, das ist ja sein Wort, was er besonders verwendet, lieben oder recht zu lieben sei eine Fähigkeit, die sich erwerben, die man sich erwerben müsse, weil sie nämlich nicht einfach zufalle. Hier nun mein Einwand. Hier kommt der Einwand eigentlich, den ich, wenn ich von Lebenskönnerschaft sprach, auch gegen die Lebenskunst habe. Das ist ja verbreitet, dass man von der Lebenskunst redet. Aber das ist schlecht. Weil die Lebenskunst hätte dann als das Subjekt dazu den Lebenskünstler. Aber der Lebenskünstler, dem fehlt nach allem unserem Verständnis und die spontanen Assoziationen, die Sie beim Begriff des Lebenskünstlers einstellen, sind etwas ganz anderes als jemand, der ein verantwortliches Leben im Sinne eines gelingenden Lebens führt. Und so könnte man sagen, ist denn der, der die Kunst des Liebens versteht, eigentlich sich auf die Kunst des Liebens versteht, ein Liebeskünstler? So wie den Lebenskünstler, wie er mit dem Bohemian und Dandy, so würden wir den Liebeskünstler mit Assoziationen verknüpfen, die an den Verführer denken lassen, statt an den Menschen, der sich im Being in Love, das ist ja noch eine sehr schöne Entgegensetzung, die das Englische anbietet, von der auch Fromm ja Gebrauch macht, die Unterscheidung zwischen Being in Love und Falling in Love. Jetzt könnte man sagen, naja, der Liebeskünstler ist der, der es versteht, bei anderen den Affekt mit der Wirkung des Falling in Love in Gang zu setzen oder die Antwort auf die Frage eines Novalis gegeben hat, was muss ich tun, um einen Menschen in mich verliebt zu machen? Na gut, das wäre dann eine Liebeskünste, aber das hat Fromm nicht gemeint. Ich will, wie angekündigt, einen zweiten, wie ich meine, zentralen Gedanken Fromms wiederum mit eigenen Überlegungen verknüpfen, also man könnte auch sagen, weiterdenken. Und das ist die These, die ihm wohl besonders wichtig ist, denke ich mal. Zu lieben, ich würde sagen recht zu lieben, sei letztlich eine Charakterfrage. Bei Fromm heißt es, die Fähigkeit zur Liebe sei von der charakterlichen Entwicklung der Person abhängig. So, nun sage ich zunächst einmal, ich stimme dem recht herzlich und mit allem Nachdruck zu. Allerdings, auch mit dieser zentralen Bestimmung habe ich meine Schwierigkeiten und ich will erläutern, welche und warum. Fromms Gegenwarts- und Kulturkritik ist eine Art, könnte man sagen, Kapitalismuskritik, wie sie im marxistischen Revisionismus der Frankfurter Schule heimisch war. Die drängte ihn zu dem Fazit, die gegenwärtige Gesellschaft erschwere die Ausbildung eines Charakters, den man in einem zustimmungsfähigen Sinne Charakter nennen dürfte. Das ist in Ordnung, als Beschreibung zunächst einmal. Ich zitiere, der zeitgenössische Mensch, also nur ein typisches Zitat aus Fromm mal zu nehmen, dass das ausdrückt, was er damit meint. Der zeitgenössische Mensch ähnelt einem Kind von 3 Jahren, das nach dem Vater ruft, wenn es ihn braucht und ansonsten zufrieden ist, wenn es spielen kann. Also man hört auch durch, mit wie viel unwankendem Respekt Fromm seine Zeitgenossen gesehen hat. Aber ich meine, dass er sich nichts vorgemacht hat, spricht ja nicht gegen ihn. Ne? So. Ja, so hat Fromm von den modernen Menschen gedacht. Übrigens selbst der mittelalterliche Mensch, das sollte man sich mal in Erinnerung rufen, war, was die Reife der Persönlichkeit anlangt, nach seiner Einschätzung entwickelter als der heutige, mit seiner Neigung zum Infantilismus. Was diese heutigen, also die damaligen bereits, 56, beherrsche, sei, ich zitiere, das Streben nach materieller Bequemlichkeit und dem Erfolg auf dem Persönlichkeitsmarkt. Da denke ich, es gibt so, man könnte das zusammenstellen, eine Fülle solcher Zitate, wo man sagt, woher weiß der das von uns? Denn ich meine, das ist ja alles noch viel schlimmer geworden. Man könnte sagen, das waren ja damals noch fast gestandene Verhältnisse gegenüber das, was wir heute sehen. Und dann zeigt er, inwiefern vor allem die kapitalistisch verfasste und geistig, besser sogar ungeistig geprägte Welt mit einem charaktervollen Menschen eigentlich nichts anzufangen weiß, sondern im Gegenteil eigentlich den charakterlosen Menschen, ich sage gerne, ich glaube übrigens, das kommt von Beck, ich bin nicht ganz sicher, der hat mal gesagt, die gegenwärtige Welt braucht den vielfältig verwendbaren, intelligenten, aber charakterlosen Gesamtarbeiter. Ja, wunderbare Beschreibung, also vielfältig so einsetzbar und so, ne? Gut. Sondern im Gegenteil, die braucht eigentlich den anderen. Fromm insistiert darauf, die kapitalistische Gesellschaft sei für die Liebe verderblich. Unter anderem, weil bei ihr, das wurde ja dann später gewissermaßen der Titel des anderen Erfolgsbuches, weil bei ihr das Haben und nicht das Sein zählt. Fromm sah bereits eine Wirklichkeit, die im weiteren Umfang eigentlich erst ganz unsere Wirklichkeit geworden ist. Also insofern, wenn jemand fragt, ob der Fromm aktuell ist, ich weiß gar nicht, ob das ein gutes Kriterium für ein Buch ist, aber lassen wir es mal, dann würde ich sagen, ich meine das ernst, im Grunde genommen in vielen Seiten seiner Beobachtung ist er aktueller, als er damals war. Das spricht nicht gegen das Buch. Der moderne Kapitalismus braucht Menschen, die sich frei, das ist jetzt sehr aktuell übrigens, du sprichst mal den Hahn mal an, das ist eigentlich das, was heute Byung-Chul Han sagt übrigens, was jetzt kommt. Ja? Der sagt ja, die moderne Gesellschaft unterdrückt die Menschen im Status der Freiheit. Die leitet das so ein, dass die Menschen sich selber zu unterdrücken, die Freude haben, bis sie zusammenbrechen. So. Also, der moderne Kapitalismus braucht Menschen, die sich frei und unabhängig fühlen und glauben, keine Autorität, keinem Prinzip und keinem Gewissen unterworfen zu sein, die aber dennoch bereit sind, Befehle auszuführen, das zu tun, was man von ihnen erwartet, sich reibungslos in die gesellschaftliche Maschine einfügen, sich ohne, jetzt sehr schön, ohne Gewalt leiten lassen, und jetzt noch schöner, und sich ohne Führer führen und ohne Ziel dirigieren lassen, mit der einen Ausnahme, nie untätig zu sein, zu funktionieren und weiterzustreben. Das ist Fromm nochmal, nicht? Also die alte Übersetzung, ne? Aber hört sich gut an, hört sich gut, die ist gut, ne? Geht. Was ist das Ergebnis? Der moderne Mensch ist mit sich selbst wie mit seinen Mitmenschen und der Natur entfremdet. Das ist ein ganz wichtiger Begriff. Eigentlich haben die Menschen immer mehr, wie er meint, den Charakter wechselseitig eines Verkehrs zwischen Automaten und dann drängen sie sich möglichst dicht bei der Herde, um in ihrem Denken, Fühlen und Handeln sich nicht zu unterscheiden. Sein wie die anderen, gewissermaßen, könnte man sagen. Ne? Er sagt, das ist ganz so wie, übrigens, diesen Vergleich finde ich auch toll, sage ich selbst bei jeder Gelegenheit, ein Buch ist meiner Ansicht nach der Bibel Pflicht. Jeder sollte, falls es noch nicht gemacht haben, halten sich dran, Sie werden es nicht bereuen. Jeder sollte von Huxley The Brave New World gelesen haben, Schöne neue Welt. Und auch er sagt, ja, Huxley hat es eigentlich erkannt, der moderne Mensch, gut genährt, gut gekleidet, sexuell befriedigt, aber ohne selbst, nur im oberflächlichsten Kontakt mit seinen Menschen, geleitet allein von Slogans. Also zum Beispiel der Glück ist, Vergnügen zu haben. Naja. Gut, nun ist klar, Automaten können nicht lieben. Es kommt so etwas wie dem Egoismus zu zweit. Das war jetzt referiert. Jetzt kommt die Frage, welches Problem habe ich damit? Ich habe ein Problem damit. So sehr, Sie haben es gemerkt, ich zunächst mal zustimme. Fromm eröffnet den dritten Teil von diesen vier Teilen mit der Überschrift Die Liebe und ihr Verfall in der zeitgenössischen westlichen Gesellschaft mit folgendem eröffnenden Satz. Und dieser Satz enthält, erlauben Sie mir einmal eine philosophische Beckmesserei, einen kardinalen Fehler, der eröffnende Satz, ich zitiere ihn, hoffentlich hat das jetzt nicht die andere Übersetzung ausgebügt, dann bin ich blamiert. Also, wenn die Liebe eine Fähigkeit des reifen Charakters ist, Achtung, folgt daraus, darum wird es mir jetzt gehen, um das folgt daraus. Wenn die Liebe eine Fähigkeit des reifen Charakters ist, folgt daraus, dass die Fähigkeit des Liebens in jedem Menschen, der in einer bestimmten Gesellschaft lebt, von dem Einfluss abhängig ist, den diese Gesellschaft auf den Charakter des Betreffenden ausübt. Und da habe ich jetzt ein Problem. Ich sage es mal so, Charakter fängt gerade dort an, wo die durchwirkende Kraft einer Gesellschaft auf den Menschen ihre Grenze findet. Ich mache das mal klar mit einem übrigens von mir außerordentlich geschätzten Zitat von Kant, das ich auch deswegen gerne gebe, weil viele wissen das gar nicht, was für ein vorzüglicher Schriftsteller der war. kann das ein Vorzug. Sie werden gleich die Genuss haben übrigens, auch wenn Sie nicht alles verstehen, aber es ist schön geschrieben. Also, gibt es in der Anthropologie, in pragmatischer Hinsicht, gibt es einen Abschnitt vom Charakter als der Denkungsart. Wenn man da was vom Verstand hat, dann weiß man, wo das Problem, glaube ich, liegt, das Fromm hier hat. Oder ich mit Fromm, wenn man so will. Jetzt lese ich ihn mal vor. Ein herrlicher Text. Von einem Menschen schlechthin sagen zu können, er hat einen Charakter, heißt sehr viel von ihm, nicht allein gesagt, sondern gerühmt. Denn das ist eine Seltenheit, die Hochachtung gegen ihn und Bewunderung erregt. Einen Charakter schlechthin zu haben, als Unterscheidung zum Beispiel nur von der Sinnesart, man sagt, ah, der ist so der Sinnesart, der, so ein Charakter schlechthin, ja, sagte, zu haben, bedeutet diejenige Eigenschaft des Willens, nach welcher das Subjekt sich selbst, das ist wichtig jetzt, sich selbst an bestimmte praktische Prinzipien bindet, die er sich durch seine eigene Vernunft unabänderlich vorgeschrieben hat. Ob nun zwar diese Grundsätze auch bisweilen falsch oder fehlerhaft sein dürften, so hat doch das Formelle des Wollens überhaupt nach festen Grundsätzen zu handeln, und jetzt ein schönes Bild, nicht wie in einem Mückenschwarm bald hierhin, bald dahin abzuspringen, denn das ist das Bild, mit dem Fromm eigentlich seine Zeit beschreibt. Etwas Schätzbares und Bewundernswürdiges in sich, wie es denn auch etwas Seltenes ist. Wieder das Seltene. Wir werden gleich sehen, wo das Problem, glaube ich, für den Frommen liegt. Es kommt hierbei nicht auf das an, was die Natur, das ist jetzt wichtig, jetzt kann man sagen, bei Fromm, ne, marxistischer Revisionismus tritt an die Stelle der Natur Gesellschaft. Das können Sie jetzt austauschen. Also, er sagt, es kommt hierbei auf den Charakter, beim Charakter nicht darauf an, was die Natur, ich setze jetzt mal Fromm ein, oder die Gesellschaft aus dem Menschen, sondern was dieser aus sich selbst macht. Denn nur das Letztere, was jemand aus sich selbst gemacht hat, also gibt zu erkennen, dass er einen Charakter habe. Alle andere gute und nutzbare Eigenschaften, das lese ich noch dazu, gehört eigentlich nicht hin, aber das ist eine sehr herrliche Stelle. Die eine Stelle, wo Kant mal sowas genau auf den Punkt gebracht hat, das klingt schon fast wie die Voraussetzung einer guten Kapitalismuskritik übrigens. Jetzt kommt der Schluss. Alle anderen guten und nutzbaren Eigenschaften, warte mal, wo bin ich hier gerade? Bin in die falsche Reihe. Ja, derselben haben einen Preis, sich gegen andere, die ebenso viel Nutzen schaffen, austauschen zu lassen. Also wenn Sie, das wäre, wenn Sie jetzt Arzt sind zum Beispiel, dann hat das einen Preis, aber das kann man austauschen gegen andere, die das ersetzen können. Das Temperament, das wäre die Sinnesart, hat einen Affektionspreis. Man kann sich mit ihm gut unterhalten, er ist ein angenehmer Gesellschafter. Das würde jetzt für die Verführer wiederum gelten. Und jetzt kommt's. Aber der Charakter hat einen inneren Wert und ist über jeden Preis erhaben. So, das ist jetzt eine Formulierung oder eine Bestimmung vom Charakter, die es in sich hat und die man als Maßstab anlegen könnte. Und jetzt verstehen Sie vielleicht, begreift man das Problem, mit dem Fromm, so meinte ich, nicht rechtfertigt geworden ist. Nochmals jenen Satz, den ich gesagt habe. Darf ich es nochmal wiederholen? Er sagt, wenn die Liebe eine Fähigkeit des Reifen, zum Reifen komme ich gleich, Reifencharakters ist, folgt daraus, dass die Fähigkeit des Liebens in jedem Menschen, der in einer bestimmten Gesellschaft lebt, von dem Einfluss abhängig ist, den diese Gesellschaft auf den Charakter des Betreffenden ausübt. Ich würde sagen, je mehr wir uns von den Verhältnissen modeln lassen, desto mehr sind wir verdachtsweise auf dem Weg, ein Charakter zu werden. Nein, daraus folgt das eben gerade nicht. Das ist mein Einwand. Hier macht sich nun diese sonderbare, damals übrigens 56, mehr denn noch in den 60er Jahren, 68er Jahren vor allen Dingen übrigens, in intellektuell angepassten Kreisen höchst attraktive und geschätzte Kombination soziologischen Wahrnehmens mit psychoanalytischem Denken als hinderlich bemerkbar. Das ist jetzt ein Problem. Das war aber auch die ganzen 68er. Übrigens, ich rede da durchaus mit einer inneren Anteilnahme. Ich habe genau 67, 68 angefangen zu studieren. Darf also mit Fug und Recht sagen, ich bin 68er. war ich auch, die Frankfurter Schule war sozusagen das Nest, in dem ich ausgebrütet wurde. Naja, gut. Aber die haben dann ein Problem gehabt. Was zunächst mal die psychologische Denkungsart betrifft, das war ja sehr beliebt. Der marxistische Revisionismus, Psychoanalyse, Soziologie, das war in der Frankfurter Schule durchgesetzt geradezu. Was die psychologische Denkungsart betrifft, so bleibt der Begriff der Reife. Der Reife. Der leitend ist im Denken Fromms problematisch. Und zwar ist dieser aus der Botanik stammende Begriff allzu sehr naturalistisch geprägt, geradezu rousseauistisch, könnte man sagen, als sei die Reife des Charakters die Folge einer guten Entwicklung, die zumal von den Eltern initiiert und ermöglicht wird. Und solange dann, so wird ja gedacht, seit Rousseau, solange keine pathogenen Entwicklungen die Entwicklung der Reife stören, kann sich dann das Menschenkind also in einer, im Äquivalent zum botanischen Vorbild ordentlich entwickeln. Man könnte auch sagen, oder solange nicht die falsche Gesellschaft mit ihren Wirkungen die gute Reifung verhindert oder behindert. Da würde ich sagen, leider diese Denkungsart stört die Entwicklung eines Charakters. Diese Denkungsart. Das andere Problem ist die soziologische Betrachtungsart, die auf die vielen und den Durchschnitt sieht. Da hat er dann ein Problem. Am Ende muss er nämlich Zugeständnisse machen, um nicht vollends sich und andere zu entmutigen. Ich lese das vor. Das ist ganz am Schluss, vorletzte Seite. Ich bin der Überzeugung, dass, ich setze ein bisschen dazu, wird es deutlicher, was Fromm da sagt, dass einerseits die Antwort von der absoluten Unvereinbarkeit von Liebe und normalem Leben, also unter kapitalistischen, westlichen, durchmodernisierten Bedingungen heißt das, ja, also dass diese Unvereinbarkeit von Liebe und normalem Leben nur in einem abstrakten Sinne richtig ist. Das Prinzip, das der kapitalistischen Gesellschaft zugrunde liegt, und das Prinzip der Liebe sind in der Tat unvereinbar. Das wäre mein Riesenthema. Das wäre ein Riesenthema, weil man könnte sagen, klingt merkwürdig, aber ich will es ganz kurz andeuten. Man könnte sagen, Hegel hat das schon begriffen, die Gesellschaft, das geistige Tierreich, hat in der Tat mit Liebe nichts zu tun. Das ist ein knallhartes Kalkül. Aber Prinzipien der Liebe sind zum Kern des Sozialstaates geworden. Ja? Also für einen Betrieb sind Menschen, die nicht mehr brauchbar sind, aber nicht mehr brauchbar. Der Staat, das ist so eine objektive Form von Liebe, nimmt sich ihrer an. Das ist eine ganz andere Denkungsart. Also eher die Liebe mit dem Staat, Fürsorge, ja, für andere. Na gut, ganz nebenbei. So. Aber jetzt kommt's. Aber sagt er, konkret betrachtet ist die moderne Gesellschaft ein komplexes Phänomen. Jetzt ahnt man schon, ja, gibt es auch noch Freiräume. Und dann sagt er einen ganz tollen Satz. Da gibt es zu denken. Und er sagt, ja, es ist eine, ich zitiere, eine gefährliche Ausrede, des radikalen Denkens, sowohl wie die des Durchschnittsmenschen, seinem existenziellen Problem damit auszuweichen, dass die gesellschaftlichen Umstände als der einzig determinierende Faktor angesehen werden. Ja, allerdings, da haben wir es. Bitte? Ja, dagegen Marcuse. Ja, ich weiß. Aber er hat ja vorher selbst so argumentiert. Das ist das Problem. Man könnte sagen, der Urvater dieses Denkens ist Jean-Jacques Rousseau, der erste moderne Mensch. Der hat, wie das Marcassierer gesagt hat, eine neue Instanz der Imputabilität eingeführt. Tolle Formulierung, der Imputabilität, nämlich die Gesellschaft. Das konnte alles mögliche andere werden. Das kann die rechte und die linke gesunde Brust der Mutter werden und der zu strenge oder der weniger strenge Vater und die Liberalen. Oder ich habe neulich gelesen, gestern in der FAZ, dass ein junger Mann, der also etliche Todgefahren hat, freigesprochen wurde in Amerika als ein Fall von Wohlstandsverwahrlosung. Das ist eine neue Diagnose, die finde ich gut. Also, das wäre jetzt sozusagen die Fortsetzung dieses rousseauischen Denkens. Dennoch gilt, sagt er, Menschen, die der Liebe fähig sind, bilden innerhalb des gegenwärtigen Systems eine Ausnahme. Da würde ich sagen, ja, richtig. Aber das war schon immer so. Nur das soziologische Denken ist an was anderem interessiert. Das ist gewissermaßen an dem sich so als Standard zwischen den Menschen durchsetzen, fast quasi konkret allgemein interessiert, während über Liebe nachzudenken, zumal dann, wenn es eine Charaktersache ist, heißt in anderen Kategorien denken, in literarischen, in tragischen von meinen Fällen. Die Liebe ist also ein sehr vereinzeltes, individuelles Problem. Gesellschaftlich gesehen sind die Aussichten für die Liebe also schlecht. Dann beschreibt er das nochmal ausführlich, wie die Gesellschaft was ganz anderes eigentlich meint als dies. Und ja. Und dann kommt, welche Idee kommt am Ende? Das ist sozusagen das marxistische Erbe. Es müsste die gesamte Gesellschaft sich radikal ändern oder sie müsste sich revolutionär verändern lassen, sie müsste verändert werden, damit sie dann so ist, wäre konjunktiv, dass die Menschen in ihr einen Charakter entwickeln können und als die, die einen Charakter entwickeln, dann auch liebesfähig werden. Ja, na gut. Ja, ich wollte als zweites einige wenige Besonderheiten, das ist jetzt etwas unterhaltsamer, kurz, und es geht auch schnell, einige Besonderheiten aus dem Buch mal benennen, einige wenige, von denen ich meine, es ist ganz interessant zu sehen, dass da doch einige Zeit vergangen ist. Übrigens Fromm selber macht sich das klar, dass die in dem Buch selber, dass Veränderungen im Gange sind, die auch völlig neue Erwartungen kodieren, sagt man heute vielleicht, an Liebe. Er macht das, ich will ein Beispiel zitieren. Er sagt, zu Beginn des 20. Jahrhunderts musste der Mann aggressiv und ehrgeizig sein, um attraktiv zu wirken. Heute dagegen, 56, heute dagegen muss er sozial und tolerant sein. Das sind natürlich schöne Beobachtungen, man könnte sagen, na klar. Dann allerdings ändert sich der gesamte Liebesverkehr und besonders die Voraussetzung für ihn, dass er in vielen Stellen, das will ich beiläufig erwähnen, weil das ist, glaube ich, auch mal ganz schön, sowas zu bemerken, dass er wie viele andere, man könnte fast sagen, wie alle vernünftigen Menschen, seine Vorbehalte gegenüber der romantischen Liebe hat, besonders dann, wenn die romantische Liebeswahl die Voraussetzung des Eingangs in längerfristige Beziehungen, etwa gar die Ehe, sein sollte. Das haben ja schon viele begriffen, dass das etwas Merkwürdiges auf ein ephemeres Ereignis von kurzer Dauer, man könnte fast sagen mit Verfallsdatum, auf das eine lebenslange Beziehung aufbauen zu wollen. Und tatsächlich, übrigens gibt es bei ihm Wendungen, das finde ich nur wirklich richtig spannend, man könnte sagen sperrig, wunderbar sperrig, dann sagt er, statt, zitiere ich, statt dass die Ehe vertraglich festgelegt und durchgeführt wird. Was für eine wunderschöne Formulierung. Spricht im Grunde für eine gut arrangierte Ehe. Also ich habe selbst 6 Töchter und 2 Söhne und ich würde sagen, naja, also schlimmstenfalls hätte ich den Töchtern auch einen ordentlichen Schwiegersohn ausgesucht. Also, weil man, ja, hören Sie mal, als Vater habe ich doch ganz anderen Überblick. Die Töchter sind, warum lachen Sie darüber? Ja, pass auf, es ist so, ich will sagen, warum das nämlich wirklich vom Fromm gut gedacht ist. Es ist gut gedacht, weil in einer arrangierten Ehe, ja, ich meine nicht, dass man die jetzt dahin schleppt und sagt, so, das ist dein Mann, aber man hat immer ordnungsgemäß die Töchter auch gefragt, ob sie denn zustimmen. Kannst du dir, so hieß das früher, kannst du dir denn vorstellen, den eines Tages mal zu lieben? Hat die gesagt, naja, mal gucken. Naja, aber wenn ihr nicht, ja, pass auf. Und jetzt kommt, dann sagt der Fromm richtig, mit seiner Idee des Charakters und dass Liebe eigentlich eine Fähigkeit ist, die man entwickeln muss, da war der Einstieg in die Ehe bereits früher als Aufgabe gedacht. Da haben die Großmütter den Enkelinnen gesagt, hör mal zu, das Ganze ist nicht leicht, aber wenn du dich an das und das hörst, wenn du so und so machst und so, du wirst schon sehen, du hast ihn bald am Nasenring. So. Und ja, das war gut. Während ja heute die Illusion kommt, alles läuft von alleine und nach den ersten Wochen, die vergangen sind, sagen sie, oh Gott, an wen habe ich mich da eigentlich verliebt damals? Ne? So. Na gut, also wollte ich nur zeigen, das finde ich eigentlich ganz interessant. Dann, was natürlich auch spannend ist bei ihm, im psychologischen Teil noch eine ganz starke Betonung der Differenz der Geschlechter, das wohlbekömmlich für die Kinder ist, ja? Dass man auch weiß, wer Mama und wer Papa ist. Da kommen ja doch solche Sachen, wie beschreibt er es die Mutterliebe und sagt beim Vater, es ist ganz anders. Das erzählen sie bei den heutigen Papas. Ne? Naja. Gut, finde ich aber eigentlich sehr schön. Und da finde ich einen Gedanken ganz toll, muss ich mal kurz nennen dürfen. Da kommt ein Satz, da könnte man einen ganzen Vortrag drüber machen. Der würde mir übrigens auch besonders liegen, muss ich zugeben. Das heißt, die Polarität der Geschlechter verschwindet und mit ihr die erotische Liebe, die auf der Polarität beruht. Tja, das ist schön. Also das finde ich richtig gut. Aber wissen Sie, was das Tollste ist? Er sagt, was die Logik dahinter ist. Er sagt nämlich, die Gesellschaft, die zeitgenössische Gesellschaft steht dahinter, weil sie menschliche Atome braucht, die sich in nichts voneinander unterscheiden und in der Masse reibungslos funktionieren. Ja, ich sage mal so, wir haben eine Zeit, da müssen wir eine unverheiratete, nee, noch schöner, noch viel schöner, eine offiziell verheiratete junge Frau mit einem offiziell verheirateten jungen Mann, beide sind Kommissare bei der Polizei, lassen sie die ganze Nacht zusammen in einem Auto einsam Streife fahren. Wissen Sie, was der Großvater früher gesagt hätte? Da kann ich mir denken, was das für eine Streife wird. Naja. Aber nicht, das muss man heute so hinkriegen, dass die Menschen sozusagen sich in ihrer De-erotisieren im Blick sozusagen rein verkumpeln und so. Naja, gut, also. Und dann will ich noch eins betonen, das passt wahrscheinlich, ich bedauere heute Morgen nicht dabei gewesen zu sein, ich konnte noch nicht da sein, ich musste aus Köln anfahren, aber ich würde noch eine Beobachtung machen, die ich besonders erstaunlich finde. Für dieses Buch, das weltweit so ein Bestseller wurde, er unterscheidet ja verschiedene Formen von Liebe, ne? Nächstenliebe, Mutterliebe, dann die erotische Liebe, wo dann übrigens der Hinweis eingebaut wird, dass die erotische Liebe die vielleicht die irreführendste Form der Liebe sei, die es gibt. Also mindestens Irrung, Wirrung und so, klar. Die drei in der Übersetzung, die erste Teil hat 6 Seiten, der zweite Teil hat 6 Seiten, die dritte Seite hat 6,5 Seiten und dann kommt der vierte Teil, die Gottesliebe, 23 Seiten. Das ist allerdings erstaunlich. Das würden Sie jetzt bei der Neuauflage des Denkens vom Frommen bei dem Herrn Nass nicht mehr finden. Das ist schon dort. Und übrigens großartig, weil er nämlich, aber das haben Sie wahrscheinlich gemacht, ich will kein Wort darüber sagen mehr, weil er richtig sieht, das ist eine ganz starke These, die auch ein ganzes Thema wäre, hätte ich sehr gerne gemacht. Das, was der Mensch an Liebesfähigkeit entwickelt, hängt möglicherweise sehr genau mit der Möglichkeit einer Gottesliebe zusammen. Aber so. Dritter Teil, Fromms Buch, mit einer ähnlich erfolgreichen Schrift von heute ins Gespräch gebracht. Nur weniges dazu. Übrigens, wie erfolgreich das ist, dieser Michael Nass, so 40-jähriger Berliner, hat bis dahin keinen Mensch gekannt. Er hat angeblich Romane geschrieben, wusste man auch nicht ohne weiteres. Auf jeden Fall, wie er vorne schreibt, hat der, und zwar in einem Online-Magazin, das kann man auch nicht mehr gedruckt haben, ne? Im Internet, Online-Magazin, das heißt, im Gegenteil, ich wusste gar nicht, dass das gibt, da hat er einen kleinen Essay, wenige Seiten, können Sie aus dem Internet ziehen übrigens, ja, so, geschrieben, Generation beziehungsunfähig. Und dann beschreibt er hier im Vorwort, dass schon am Abend, morgens hat es reingegangen, am Abend der Server zusammengebrochen ist und innerhalb einer Woche mehr als 1 Million Menschen diesen Essay gelesen. Innerhalb von einer Woche. Also müssen Sie sich sowas mal vorstellen. Also das ist ja mir völlig unbegreiflich. Ich meine, ich verstehe vieles nicht, aber das auch nicht, wie das überhaupt geht. Nein, das ist ja unglaublich. Was sind das für Zeiten? Da schreibt so einer so ein Ding und 1 Million Menschen klicken das an. Also hat er sofort auch ein Buch, Riesenerfolg. Wenn Michael Nass irgendwo auftritt, nicht, das ist nicht wie bei uns armen Philosophen, das sind Tausende von Menschen. In Hamburg 1600 Zuhörer, über 90% Frauen. Das ist deswegen wichtig, weil der Last ist nämlich einer, der mit einer Schonungslosigkeit den Macho raushängen lässt und sozusagen völlig ungeniert den Frauen mal sagt, wie wir Männer so denken. Da geht sowas, also zwei kleine Beispiele aus dem Buch, damit Sie Lust haben, es zu lesen. Solche Sprüche wie: Der Mann reift, die Frau welkt. Oh. Ja, hören Sie mal, das hören Sie ja. Kein Murren hier. Oder da sagt er, die große Frage, ob eigentlich Freundschaft zwischen Geschlechtern möglich ist. Antwort: Ja, wenn die Frau scheiße aussieht. Also, so, das ist hier das. Ne? Und auf jeden Fall, da gibt es einen Hauptsatz in dem Buch. Übrigens, er zitiert ja immer wieder Fromm, sagt: Ja, er hat das schon gesehen. Den will ich zitieren. Da haben Sie es wieder. Jeder ist das Produkt der Gesellschaft, in der er aufgewachsen ist und die einen sozial geprägt hat. Nicht? Merken Sie es? Das ist im Grunde genommen also mal die Kernthese. Und dann beschreibt er, wie die Verhältnisse so sind und was daraus folgt. Aber jetzt gibt es einen Unterschied schon, den will ich kurz genannt haben, gegenüber Fromm. Hier gibt es nun schon bereits einen ganz stark ausgeprägten neuskeptischen Ton gegenüber der Psychologie. Das finde ich schon ganz interessant. Übrigens, als philosophischer Praktiker interessiere ich mich unter anderem auch sehr dafür. Er sagt zum Beispiel, weil es Es ist völlig egal, was er vorher geschrieben hat. Ja? Er macht das als Quintessenz, immer so bold. Das ist heute ganz geschickt, da wird so Fettdruck. Ne? Die wichtigste Sache sind immer so bold. Können Sie hinsehen? Naja, dann schreibt er zum Beispiel, weil es uns ein gutes Gefühl gibt. Ist jetzt egal, worum es ging, um irgendwas. Weil es uns ein gutes Gefühl gibt. Und darum geht es ja schließlich, um ein gutes Gefühl. Sie hören jetzt aber durch, das ist schon sehr ironisch, das ist schon sehr, sehr skeptisch, das ist schon sehr, sehr gebrochen. Und das macht man dann ganz schön deutlich in dem vorletzten Kapitel bei ihm. Vorletztes Kapitel heißt nicht ohne meinen Therapeuten. Nicht ohne meinen Therapeuten. Ein sehr schönes Kapitel, in dem er beschreibt, dass wir zu einem Volk von psychisch Gestörten nicht nur werden, sondern es schon sind. Er schreibt in Berlin übrigens, ihm wäre es seit Monaten nicht mehr gelungen, eine Frau um 30 zu finden, die nicht gerade in Therapie ist. Ja, ja, in den Kreisen in Berlin, ich kenne mich da ein bisschen aus. Naja, also, und dann sagt er, es ist nun mal kein Zeichen, jetzt werden Sie mal sehen, wo er auf eine andere Linie ist, fromm, wenn er auch da ganz ähnlich ist. Aber jetzt biegt sich was um. Ich zitiere mal. Dann sagt er, es ist nun mal kein Zeichen seelischer Gesundheit, gut angepasst an eine kranke Gesellschaft zu sein. Das ist ein sehr wahrer Satz. Das macht er gerne. Wenn er was Richtiges gefunden hat, das ist ein sehr wahrer Satz. So schreibt der Papst nicht. Ne? Naja. Ein Satz, der uns langsam klar wird, denn wir beginnen, die Auswirkungen immer deutlicher zu spüren. Aber jetzt kommt's. Aber wie kommen wir da raus? Aber wie kommen wir da raus? Und da merken Sie schon, die Antwort lautet nicht, nochmal eine Therapie. Ne? Also das nicht, sondern irgendwie scheint er etwas anderes im Auge zu haben. Ne? Und das macht das letzte Kapitel klar. Das letzte Kapitel heißt dann Diagnose beziehungsunfähig. Diagnose ist ja klar. Diagnose ist der eigentlich medizinische Begriff. Und so baut das jetzt auch auf. Er macht nämlich, das ist ganz hübsch, der schreibt nämlich sehr gut. Ich kann es Ihnen lesen, es ist vergnüglich zu lesen. Einen Abend haben Sie es durch. So, ja, es sind nur 200 Seiten. Na, 215, na, ist egal. Passen Sie auf, der macht das so, der ist schön aufgehängt, da sagt er, wenn man heute einen Befund oder ein Symptom ins Internet eingibt, nicht, dann gibt es so Riesenseiten dazu. Sagt er, wenn man das macht, merkt man, die Krankheiten hat man alle. Kennen Sie vielleicht, ne? Also hat er so die Symptome für Beziehungsunfähigkeit reingebracht und hat gesagt, oh, Backe. Also der schreibt so, ne? Oh, Backe, das habe ich ja auch. Ne? Und dann, als wenn er jetzt unter allen diesen Symptomen der Beziehungsunfähigkeit, Bindungsangst und all die ganzen Dinge, ne? So, gestörte Persönlichkeit, hat er alles diagnostiziert. Man könnte sagen, aha, hier muss ich also in Therapie. Jetzt kommt der Umschlag. Das finde ich interessant. Jetzt kommt der Umschlag. Sagt er, und als er das so gedacht hat, oh, scheiße, schreibt er, jetzt bin ich also krank. Dann sagt er, aber dann fiel mir was auf, und das muss ich Ihnen zitieren, das ist kurz vorm Schluss, dann fiel mir was auf. Und das, was mir da auffiel, war nun wirklich beunruhigend. Wirklich interessant wird es nämlich, wenn man die Symptome einer Beziehungsunfähigkeit auf das System anwendet, in dem wir leben und in das wir hineingeboren wurden. Worauf liegt es wert, das System? Egoismus, kompromisslose Selbstverwirklichung, das Denken in Idealzuständen, also das Streben nach Perfektion und die Unverbindlichkeit in Freundschaften und Beziehungen, das sind alles Anforderungen, die das System sich wünschen würde, damit wir bestmöglich funktionieren. Die Kriterien einer Bindungsstörung, wie es bei Psychologen heißt, Bindungsstörung, sind also allesamt Eigenschaften, die einen zur perfekten Komponente unseres Systems macht. Das beschreibt er dann übrigens sehr schön in so einer Geschichte. Er hat immer so Geschichten. Er sagt, ich treffe im Café die und die und so und hatte eine Freundin getroffen, Ende 20, Anfang 30, die ihm plötzlich im Ton einer schwer fassbaren Erschütterung sagt, du, ich bin schwanger. Wahrscheinlich. Ne? So. Und 3 Tage später, Entwarnung. Ruft an, na, doch nicht. Ne? Sagt er, oh, die wirkte recht erlöst. Der macht eine Pause, wirklich sehr gut. Und da sagt er, es gibt diese Momente, da kommt ein Satz und ich denke plötzlich ganz anders. Da hätte diese Frau am Telefon lange eine Pause gemacht und dann, ich sage Ihnen das jetzt deutlich, ein Satz, der ist schön. Und dann hätte sie gesagt, was schützt sie hier? Ja, warte mal. Ja, der hat sie gesagt, eigentlich müsste man sich ja freuen, wenn man schwanger ist. Und dann schreibt er, tja, dachte ich, da hat sie wohl recht. Und dann, es gibt diese kleinen Momente, die einem das Große deutlich machen. Und das war einer dieser Momente, ein Moment, in dem man wieder mal begreift, was schief läuft in unserem Land. Und dann beschreibt er, dass diese Frau natürlich in ihrem Arbeitsplatz und überall mit einem Kind nur eine Behinderung hat. Ich bin Vater von 8 Kindern, ich weiß, wovon ich rede, aber naja. Na gut. So, und dann zum Schluss, genau die These wie bei Fromm. Genau das gleiche Wort. Ja, aber wenn wir alles aufs System schieben, ist das eine Ausrede. Und die bringt uns nicht weiter. So, jetzt wollte ich zum Schluss noch eine Beobachtung anhängen, etwas freier. Und was hat sich eigentlich geändert? Ja, ich meine, das ist so viel, dass ich das gar nicht alles aufzählen kann natürlich, aber ich will einschlägig zu den Verhältnissen der Liebe und zu dem, was Fromm im Auge hatte, ein paar Beobachtungen machen, die uns vielleicht, wenn es mir gelingt, wäre schön, sei blöd, dass man das zum Schluss macht, nicht? Dann kann ja kaum noch einer zuhören, ich gebe es ja zu, einen vielleicht nachdenklich macht, aber das ist dann vielleicht eine schöne Vorlage für das Plenum hier. Also ich will sie auch ein bisschen ärgern, sagen wir es mal so, weil das diskussionsförderlich ist. Ne? Das Buch ist ja 56 rausgekommen, darum feiern wir hier Geburtstag. Ne? Und Sie wissen vielleicht noch, was 4 Jahre später passiert ist. In Fragen der Liebesbeziehung das einschlägige Ereignis schlechthin, nämlich die Einführung der hormonalen Kontrazeption, die sogenannte Pille. Aber wissen Sie, was viele nicht mehr wissen, und das ist viel interessanter als die Einführung der Pille. Also ich wusste, ich habe es nicht mehr gewusst. Ich habe mich darum gekümmert und habe fast einen Schreck gekriegt. Es hat 12 Jahre gedauert, bis zu einem ganz markanten, damals viel besprochenen Prozess, ehe die Pille rechtlich einer unverheirateten Frau verordnet werden durfte. Da muss man mal drüber nachdenken. Das ist doch richtig toll. Da hat es einen großen Prozess gegeben. Und da will ich mal was zitieren aus einem alten Spiegel. Das war die Zeit, als das denn so anfing. Und in diesem Spiegel wurde ein, heute mir nicht mehr bekannter, aber damals wohl sehr berühmter Professor Heinz Kirchhoff zitiert, der so als der Vater der Pille in Deutschland und derjenige, der so der Vorkämpfer, wie er so hieß, da war und so das durchgesetzt hat. Und das war ja doll, nicht? Die hieß ja anfangs nicht Antibabypille. Sie wurde ja verschrieben für Menstruationsbeschwerden. Wissen Sie es noch? Sehr schön. Naja, aber und dann, ganz am Anfang gab es noch eine nicht gesetzliche, aber eine bindende Empfehlung der Hersteller der Antibabypille. Und die lautete, das war jetzt nicht gesetzlich, aber das wurde als dringende Empfehlung an die Ärzte damit verbunden, die Pille sollten die Ärzte nur, erstens verheiratete Frauen sowieso klar, zweitens nur solchen verschreiben, die schon mehrere Kinder hätten. Das war 1960, überlegen Sie das mal. Das ist gar nicht so lange her. Ne? So. Ich habe es auch noch erlebt. So, auf jeden Fall, und nur dann wir mehrere Kinder. Und wenn man so als Arzt sehen kann, mit einem noch einem weiteren Kind ist sie einfach überfordert. So, jetzt überlegen Sie, was das heißt. Da ist also Sexualität noch ganz und gar an die Ehe gebunden gewesen. Jetzt will ich aus dem Interview was zitieren, dass der Kirchhoff, hieß er so? Ja, hoffentlich. Kirchhoff, ja. Da haben es im Spiegel gegeben. Spiegel ist mal Trendsetter und hat dann schon damals mal so gesagt, Ende der 60er, ja, sagt, haben die Eröffnung des Interviews lautet, Herr Professor, wenn zu Ihnen ein junges Mädchen kommt, in die Sprechstunde käme und sagte, ich möchte gern nach Italien in Urlaub fahren, können Sie mir die Antibabypille verschreiben. Was würden Sie tun? Der Vorkämpfer für die Pille. Ich würde die bitte abschlagen. So. Und da hat der Spiegel nachgefragt, hören Sie mal zu, das ist doch aber gleiches Recht für alle oder besser, gleicher Schutz für alle und so. Das ist der Gedanke, der dann auch gekommen ist. Und dann sagt er, und Sie sind doch hier der Vorkämpfer, der Pille, was sagen Sie denn da? Und dann sagt er, ach so, und sagen Sie, und Sie als Vorkämpfer setzen sich nun dafür ein, dass es nur auf verheirateten Frauen verschrieben wird? Und dann sagt er, ja, das stimmt. Dafür setze ich mich ein. Und dann sagt er, und dann zitiert der Spiegel ein Wort von ihm, das er irgendwo anders gesagt hatte, habe, und das lautet, ich zitiere jetzt, also mal, wo ist es, der Spiegel sagt dann, also, und dann erklären Sie, für die Wochenendfreundschaft, ich finde dieses Wort so schön, Wochenendfreundschaft, ja, also heute ist das was ganz anderes, ne? In Zeiten von Tinder und so, ne? Naja, gut, also Wochenendfreundschaft, für Wochenendfreundschaften seien die neuen Präparate nicht gedacht. Und dann sagt der Kirchhoff, der Vorkämpfer für die Antibabypille sei, richtig, zu dem Standpunkt bekenne ich mich auch heute noch. Ich vermag noch nicht zu sagen, ob die Antibabypille wirklich schon als Massenverhütungsmittel von heute empfohlen werden soll. Also ich finde das Spannendste daran, denn Sie wissen alle, das ist Allgemeingut, dass die Verfügung dieser, oder das zur Verfügung haben dieser, dieses Medikaments, das, sagen wir mal, das libidinöse Betragen der Menschen untereinander erheblich verändert hat. Aber hier, dass die moralische Überzeugung noch da war, Sexualität sei an die legitime Ehe als ihren angemessenen Ort gebunden, so könnte man das schreiben, das war sozusagen noch selbstverständlich. So, und jetzt machen Sie mal einen Sprung mit mir. Achten Sie mal darauf, was ich jetzt sage, ist nicht als moralisches Urteil gemeint, sondern nur als Symptom. Und jetzt haben wir im Schloss Bellevue einen Präsidenten amtieren, der nach wie vor in legitimer Ehe lebt, aber seine Frau ist in Rostock, auch Anwärterin auf eventuell spätere Pensionszahlung, aber mit einer, also als Verheirateter, das ist besonders markant, ne, mit einer Freundin zusammenlebt, die man ja gerne auch die First Freundin nennt. Also, ich meine, das ist schon irgendwie, das ist schon interessant, finde ich, wenn man überlegt, das ist ja, die längste Zeit war Ehebruch, ein schweres Delikt, in vielen Staaten noch heute mit Todesstrafe bedroht. Gott sei Dank nur für die Frauen. Aber ja, ich wollte Ihnen vormachen, so ist dann Last. Und da kommen immer die Frauen hin. Ich wollte Ihnen das vorführen. Naja. Gerne will ich Ihnen noch etwas anderes dazu fügen. So zwei, drei Beobachtungen. Dieser Nast, der zitiert einen, ich erwähne das, um Ihnen zu sagen, schlagen Sie das nach. Es gibt im Internet, frei zugänglich, einen wirklich sehr, sehr interessanten Essay zu diesem Thema. Übrigens auch ein Essay, der sich ganz viel auf Fromm beruft. Von 2014. Der Essay ist von Markus Günther. Und da merkt es schon in der Überschrift, dass er sozusagen von Fromm inspiriert ist. Der lautet, egoistische Zweisamkeit. Das ist ein Zitat von Fromm, egoistische Zweisamkeit. Untertitel, Ersatzreligion Liebe. Und diesen Essay, sehr lesbar, sehr gut, den von der FAZ eben, frei zugänglich, den zitiert auch Nast häufiger. Und darin findet sich folgendes Zitat. Jetzt kommt ein Symptom aus der Gegenwart. Gegenwart, 2014. Wer sich auf die Liebe beruft, beschwört eine höhere Macht, die über jeden Zweifel erhaben ist. Übrigens, das ist fast so wie in den Wahlverwandtschaften, Ottilie im Tagebuch schreibt, denn so ist die Liebe beschaffen, dass sie allein Recht zu haben glaubt und alle anderen Rechte vor ihr verschwinden. So, sehr klug, war von Goethe etwas skeptisch gemeint, so, hier auch. Vielsagend, jetzt kommt ein toller Fall, ein echtes Symptom. Vielsagend ist der Fall des Augsburger Professors für Moraltheologie, das ist besonders schön, für Moraltheologie Klaus Arnst. Als der katholische Priester 2012 in der Messe bekannt gab, dass er sich verliebt habe, und jetzt kommt's, und zwar in eine verheiratete Frau mit zwei Kindern, reagierte die Gemeinde nicht etwa schockiert, sondern mit stehenden Ovationen. Ja, also bitteschön. Wenn Sie wissen wollen, was sich geändert hat, würde ich sagen, die Geschichte steht euch. Oder? Das ist doch wirklich köstlich, ja? Wenn man das köstlich nennen will. Gibt schon ein bisschen Humor dazu. Na gut, auf jeden Fall. Merke, wer den Gott Liebe für sich in Anspruch nimmt, hat immer recht. Wobei man überlegen muss, was für Gott Liebe das nun eigentlich ist. Ne? Ja. Man könnte sagen, das ist die These, die ich in die. Und da kommt noch eine These hinterher. Ich könnte sagen, dass. Was eigentlich als maßgeblich sich verändert hat, ist, dass die Institution, die bisher das immer problematische Sexualbedürfnis auffing und in sozialverträgliche Baden lenkte, also es war ja auch schon mal eine Romantik, die einzige Heilmittel gegen die romantische Liebe ist was? Die Ehe. Naja. Das dann haben sie nicht so, es war schon eine Überforderung. Aber das ist ein sehr schöner, tiefer Satz übrigens. Ja. Naja gut, auf jeden Fall, diese Bastion der Vernunft und der Dauer von Beziehungen ist geschleift und zersetzt worden. Und das will ich jetzt nochmal abschließend an einer Beobachtung des letzten Tagen, also von 14 Tagen. Ich war ja, ich war krank und hatte Zeit, am Sonntagabend Tatort zu gucken. Und Tatort ist wirklich ein Symptomträger erster Güte. Ist sogar da gibt es einen ARD-Vertrag, da steht genau drin, welche Aufgaben der Tatort hat. Der soll mit gegenwärtigen Verhältnissen auch sozusagen ortsgebunden vertraut machen. Und da haben sie eine neue Kommissarin eingeführt, eine neue Hauptkommissarin, damit will ich schließen. Die neue Hauptkommissarin, die kennen manche vielleicht, das ist, glaube ich, eine Schauspielerin oder so, sieht nett aus, große Augen, Heike Makatsch. Nein. Kennen Sie die? Na gut, okay. Und die haben sie also für eine neue Kommissarin. Und jetzt wird die am Anfang, man muss die ja vorstellen, man muss, wer ist, mit wem haben wir es da zu tun. Ne? Und das geht so, der Anfang des Films ist, die fährt in einem schönen Cabrio im Saab vor ein Haus und hat ein gelbes Nummernschild, aha, Great Britain, ja? Englische Nummer, Rechtslenker und so. Und dann läuft sie um so ein Familienhaus herum, schleicht so herum, denkt man, ach, die ist auf der Suche als Kommissarin jetzt noch irgendein Verbrecher oder so, und guckt von außen da so rein in das Haus, da ist eine ältere Frau und da ist ein 50-jähriges Kind. Hauptkommissarin, also das ist jetzt sozusagen die Exekutive. So, und dann kriegt man im Verlauf des Films mit, dass diese Hauptkommissarin, die für Recht und Ordnung in deutschen Landen, in Freiburg übrigens, Sorge trägt, die hat vor 15 Jahren einen Abgang nach England gemacht, ja, BKA in England, London, und hat, weil ein Kind ist ja auch nur hinderlich, ja, also das muss man ja zugeben, hat dann das Kind bei der Oma gelassen, also bei ihrer Mutter, und hat sich 15 Jahre nicht um dieses Kind eine einzige Sekunde gekümmert. Deswegen gibt es nachher eine tolle Szene, da geht es also um einen Fall, wo dann diese Tochter von Klassenkameraden, mit denen der Mord irgendwie zu tun hat, da sagt ein Klassenkamerad und eine Klassenkameradin zu ihr, du hör mal, da ist diese eine Hauptkommissarin, die hat uns verhört, die hat doch den gleichen Namen wie du. Und dann googeln sie dann mal so und dann sagt sie, Mensch, die sieht ja so ähnlich aus wie das Bild, was ich bei mir im Wohnzimmer, also bei der Mama stehen habe. Und dann zeigt er, also um aus der Realität der Gegenwart so ein gutes, realistisches Bild zu bringen, zeigt dann auch dieser Film, wie dieses Mädchen neben der Mutter einmal im Auto sitzt und der ganz schüchtern fragt, sag mal, bist du eigentlich meine Mama? Ja, naja, gut, also, ja, ich meine, immerhin, coming out, ein coming out. So, jetzt ist diese Heike Makatsch, ist aber gleichzeitig schwanger, so im 8. Monat ungefähr, aber der Drehbuchautor, ich meine Drehbuchautorin, hat es nicht für nötig befunden, auch nur irgendeine Andeutung zu machen, wie es zu dieser Schwangerschaft gekommen ist. Also man weiß weder von einem natürlichen Vater noch von einem rechtmäßigen oder so. Das ist halt so. Dann wird einmal spiegelt irgendein Kollege darauf an und sagt, hören Sie mal, die haben doch keinen Ball verschluckt. Das wäre auch ein bisschen unpassend. Aber dann wird das also radikal zurückgewiesen, also eine schwere Unverschämtheit. So, nach dem Motto, Schwangerschaften sind meine Sache. Wissen Sie, wenn ich das nicht so angucke, denke ich natürlich irgendwo, ja, ich glaube, exemplarisch an so einer Geschichte, ja, ich meine, das ist die Abendunterhaltung, da sitzen die Kinderchen, und da muss ich nur eine Szene erzählen, es geht nämlich unter so 17-Jährigen, findet das statt, und da gibt es eine Szene, wo ein junger Mann mit einem jungen Mädchen, 17 so, schon wirklich pornografisch, würde ich sagen, etwas forciert das Ganze. Wenn Sie das irgendwie sehen wollen, kann man ja, ne? Kann es ja sehen, hinterher, dann muss man bis 8 Uhr warten, weil erst ab 8 Uhr wird das freigegeben. Wahrscheinlich wegen dieser Szene. Das ist so eine Kopulationsszene, wo er in einer, sagen wir mal, dem tierischen eher ähnlichen, von hinten, also eine, diese 17-jährige Klassenkameradin, befriedigt, wirklich befriedigt, die sagt, oh, jetzt komme ich und so, großes Trara, kam mal ganz nah ran. Und als das dann fertig ist, steht er auf, zieht sich seine Hose an, da sagt sie, was machst du denn? Da sagt er nur einen Satz, du nervst. Und verschwindet. Dann fragt nachher die Kommissarin, die hört das, sagt, was war denn da vorgefallen? Sagt er, ach ja, die ist immer so eifersüchtig. Ja, ich will jetzt mit einem einzigen Zitat aus diesem Buch zitieren, Schluss machen. Da trifft sich der Nast mit jemandem, den er am Tag vorher abends im Café schon mal getroffen hatte. Und da hatte der die ganze Zeit, ich wusste ehrlich nicht, was es ist, aber es ist interessant zu hören, der hat immer mit dem iPhone mehrere Kontakte so gleichzeitig über Tinder. Viele werden es nicht kennen, das ist eine App, eine Partnerschafts-App, also für schnelle, unkomplizierte, sagen wir mal, die erotische Spannung wieder ausgleichende Beziehung. Und dann hat er an dem Abend was fertig gemacht, eine Beziehung bis 20 Uhr, oder bis 20 Uhr, aber 20 Uhr eine andere, weil er sagt, es kann ja sein, dass die mit 18 Uhr nichts taucht und da stehst du den ganzen Abend dumm da. Also kann er immer noch sein, wenn die gut ist, kann ich die andere absagen und sonst habe ich immer noch was, ne, dass die Enttäuschung wieder so ein bisschen ins Gleichmäßige bringt. Na gut, und am nächsten Tag treffen sie sich wieder und dann sagt er, was ist denn da gestern gewesen? Antwort, die habe ich gleich gelöscht. Die habe ich gleich gelöscht. Passend wäre jetzt gewesen, ich habe es mit, aber ich tue es jetzt nicht mehr, passend wäre noch gewesen, aus Amoris Laetitia zu zitieren. Und da hat in einem wirklich wundervollen Ton, damit will ich schließen, der Franziskus, ich bin Protestant, aber ich bewundere diesen Mann, muss ich wirklich zugeben. Manchmal sage ich, traurigerweise bin ich Protestant, naja gut. Aber da hat er gesagt, ja, wir hätten viel von so einer Art provisorischen Lebensstil unter den Menschen, ja, geschrieben, wo alles sozusagen nur noch auf ganz kurze Zeiten beschränkt ist. Und meine These ist, je kürzer die Abstände sind, in denen wir leben, bewusstseinsmäßig leben, also von heute auf morgen, am nächsten Tag, die habe ich gleich gelöscht. Ja, so. Desto weniger merken wir die ganzen Widersprüche, die diese Gesellschaft in Massen produziert. Ja? Einen gibt es noch in Rom, der das hochhält. Finde ich eigentlich ganz gut. Schulterleiter würde sagen, der letzte Ketzer, den wir heute haben. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.